Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes sind wir eingeladen, mit Adam und Eva noch einmal neu anzufangen und darüber nachzudenken, was uns Christen heute mit diesem ersten Menschenpaar der Bibel verbindet. Heute der dritte Teil, Adam und Eva. Mensch, wo bist du? Ich bin Pastorin Maike Sellmeier von der evangelischen Urlauberseelsorge Cuxhaven-Hadeln und grüße Sie herzlich, sei es im Alltag oder am Urlaubsort. Im Alltag sind wir mit der Realität unseres Lebens auf Erden konfrontiert. Ja, manchmal ist es karg, jenseits von Eden. Und so ist dann im Urlaub auch oft noch ein Hauch von Paradies zu spüren. Dann legen wir alle Fesseln ab, lassen das alte Leben hinter uns und strecken uns aus nach dem, was noch nicht ist. Im Urlaub sind wir viel draußen in der Natur und tanken auf in Gottes Schöpfung. Ja, wir erinnern uns wieder daran, dass wir Menschen sind, von Gott gewollt und geliebt, frei wie der Vogel im Wind. Und am Abend schauen wir auf zum Mond über den Meereswogen und zählen die Sterne am Himmel. Und so lade ich Sie ein, mitzuzählen mit dem Lied 482 im evangelischen Gesangbuch »Der Mond ist aufgegangen«, die ersten drei Strophen. Himmlischer Vater, ich möchte dir so gern vertrauen und vermag es doch oft nicht. Ich möchte mein Leben auf dich bauen, doch bald wird es zur lästigen Pflicht. Ich möchte dir dienen mit allem, was ich habe, doch ich kann es nicht vollbringen, seh nur mein Versagen. Der Geist ist willig, Herr, aber das Fleisch ist schwach. Gnade erscheint billig, wann werde ich endlich wach? Hilf mir, Gott, denn ich habe mich selbst verloren. schenke mir dein gutes Wort. Durch Christus werde ich neu geboren. Amen. Hören wir aus dem Buch Genesis im 3. Kapitel, wie sich das Böse zwischen Gott und die Menschen stellte und Adam und Eva die Augen aufgingen. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zu dem Weibe: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß. Und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Nun aus dem Markus-Evangelium im 15. Kapitel, wie Jesus am Kreuz alle Schuld der Menschen auf sich genommen hat. Und sie führten Jesus hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Und sie zwangen einen, der vorüberging, Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. und sie gaben ihm Myrrhe im Wein zu trinken, aber er nahm's nicht. Und sie kreuzigten ihn, und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum, wer was bekommen sollte. Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken, und die vorübergingen, lästerten ihn. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lama asaphtani? Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie: Siehe, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken und sprach: Halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme. Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gott geht suchend im Garten Eden umher. Wo sind sie nur, Adam und Eva? Wo sind sie nur, die beiden Geschöpfe, die ihm, Gott, so ähnlich sind? Sonst laufen sie doch immer gleich auf ihn zu, wenn sie ihn hören. Sonst können sie es doch gar nicht abwarten, ihm zu erzählen, was sie Neues entdeckt haben im Garten. Sie haben tausend Fragen und Wünsche an ihn, und ihm, Gott, macht es Freude, wenn er mit ihnen reden, ihnen Neues zeigen und erklären kann. Ja, er liebt sie am meisten von seinen Geschöpfen. Deswegen kann er ihnen auch gar nicht genug Gutes tun. Alles, was er geschaffen hat, schenkt er ihnen. Die wundervolle Blütenpracht in allen Farben mit zauberhaften Gerüchen, ein Fest für die Sinne. Die Tiere auf dem Felde, mit denen sie spielen, tanzen und lachen können. Die Vögel in den Zweigen, die sie mit ihrem Konzert erfreuen. Die Gräser und Kräuter, ein weiches Lager, ein himmlisches Bett, wenn Mond und Sterne des Nachts über ihnen funkeln. Die Vielzahl an Früchten in den Bäumen, es sind so viele, dass Adam und Eva es kaum jemals schaffen werden, von allen zu kosten. Jeden Tag kosten und entdecken sie etwas Neues, und Gott hat seine Freude daran. Nur der eine Baum in der Mitte des Gartens, den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, den hat er ihnen verboten. Nicht, weil er ihnen etwas vorenthalten will, sondern weil er ihre Unschuld bewahren möchte. Diese Frucht zu kosten, weiß Gott, bringt 1000 Schmerzen mit sich. Davor möchte er Adam und Eva bewahren. Solange sie auf ihn, Gott, hören, wird er ihnen den Weg zum gelingenden Leben weisen. Er weiß ja, was gut und böse ist, und im Gegensatz zu den Menschen hat er den Überblick über alles, was auf der Erde geschieht. Er kann sie davor schützen, in die falsche Richtung zu gehen. Wo sind sie bloß? Gott schaut sich suchend nach ihnen um und ruft: Mensch, wo bist du? Adam und Eva sitzen in den Büschen und wissen nicht, was sie tun sollen. Eine Flut von unbekannten Gefühlen überschwemmt sie. Sie schämen sich. Ja, sie haben von der verbotenen Frucht gegessen, und da sind ihnen die Augen aufgegangen für das, was gut und böse ist. Sie wissen nun, dass sie etwas falsch gemacht haben, und das fühlt sich seltsam an. Das tut weh. So weh. Schuld, Reue und Angst peinigen sie. Sie fühlen sich nackt und bloß. Sie, die immer frei und offen auf alles zugegangen sind, suchen jetzt Schutz hinter Feigenblättern und Büschen. Ja, vor allem vor einem suchen sie Schutz, und das schmerzt am meisten, vor Gott. Vor dem, dem sie alles verdanken, der sie überschüttet mit Liebe, Wohltaten und allem, was gut ist. Jetzt erkennen sie, was er ihnen alles ermöglicht und wovor er sie bisher bewahrt hat. Jetzt wissen sie, wie sich das Böse anfühlt. Es stürzt sie in Verzweiflung, Angst und Trostlosigkeit. Hatte Gott nicht gesagt: Wenn ihr von dem Baum der Erkenntnis esst, müsst ihr des Todes sterben? Adam und Eva wissen nicht, was der Tod ist, aber schlimmer als das, was sie gerade erleben, kann es kaum sein. Es tut höllisch weh. Das Paradies haben sie verloren durch eigene Schuld. Oder war es die Schlange? Da hören sie Gott rufen.
Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo
du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ein Schrei gellt durch die Finsternis. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hängt am Kreuz. Was für ein Mensch! Blut überströmt von Kopf bis Fuß. Tief graben sich die Dornen in sein Haupt ein. Die Geißelschläge der Soldaten haben blutige Striemen auf seinem Körper hinterlassen. Verurteilt wegen Gotteslästerung. Ausgerechnet er. Verurteilt von den hohen Priestern und Schriftgelehrten, denen, die sich für besonders fromm und gottesfürchtig hielten. Sie meinten tatsächlich, sie würden Gott einen Dienst damit erweisen. Wie verblendet waren sie durch eigene Eitelkeiten, wie verdreht war ihr Urteilsvermögen. Aber auch der Spott der gaffenden Menge verwundet seine Seele. Vor wenigen Tagen hatten ihm Jesus alle noch zugejubelt, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Dann aber, als es ums Ganze ging, haben sie vor Pilatus geschrien, kreuziget ihn, kreuziget ihn. Wie leicht war die Menge zu beeinflussen, wie wenig vermochte der Einzelne tatsächlich zu unterscheiden, was gut und böse ist. Der Menge nachzulaufen war doch viel einfacher. Gegen den Strom zu schwimmen, kostete einen womöglich das Leben. Seine Kleider haben sie ihm genommen. Nackt und bloß hängt er da. Er ist allein, so schrecklich allein. Seine Jünger haben ihn verlassen, alle. Sogar Petrus hatte ihn schließlich verleugnet. Und Gott, sein himmlischer Vater? Wo war er? Immer hatte Jesus seine Nähe gespürt, sogar in der Nacht noch, im Garten Gethsemane, als er ihn angefleht hatte, ihm diesen Kelch des Leidens zu ersparen. Gehorsam hatte er sich dem Willen Gottes unterworfen, vertrauensvoll, dass Gott es gut mit ihm meint, auch wenn er ihn nicht versteht. Aber jetzt, in dieser Stunde, da spürte er ihn nicht mehr. Da ist alles nur noch finster. Mein Gott, wo bist du? Ist er, ruft der römische Hauptmann unter dem Kreuz, als er Jesus so sterben sieht. Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Er erkennt es noch in der Todesstunde Jesu. Gott selbst hat an dem Gottverlassenen gehandelt. Andere erkennen es erst 3 Tage später. Und danach breitet sich die frohe Botschaft immer weiter aus. Gott hat sich zu Jesus bekannt und ihn vom Tode erlöst. Viele Jünger und Jüngerinnen begegnen dem Auferstandenen, werden mit Freude erfüllt. Jesus ist wieder bei ihnen. Gott ist wieder bei ihnen. Sie spüren seine Kraft und Lebensfreude. Furchtlos gehen sie nun zu den Menschen und verkünden ihnen die frohe Botschaft. Jesus lebt. Bei ihm findet ihr die Fülle des Lebens. Er hat den alten Adam besiegt. Er hat uns das Tor zum Paradies wieder geöffnet. Nie hat er an Gottes Güte gezweifelt. Anders als Adam und Eva, anders als wir, hat Jesus bis zuletzt allen Versuchungen widerstanden. Er war gehorsam bis zum Tod für uns. Ja, für uns. Unsere menschliche Hölle hat er selbst durchschritten, um uns daraus zu erlösen. Er konnte die Not von Adam und Eva jenseits von Eden nicht länger ertragen, die Not aller Menschen. Gott sei Dank, durch Jesus Christus sind wir neue Menschen geworden. Wir müssen uns nicht mehr vor Gott verstecken, wir dürfen ihm frei und offen gegenübertreten, ohne Ausflüchte. Seht zum Kreuz, es ist zum Baum des Lebens geworden, da Gott bist du. Was hat das alles mit uns hier und heute zu tun? Ich lese Auszüge aus der Autobiografie von Katharina Schridde aus dem Jahr 2009. Sie schreibt: Es deutete alles darauf hin, dass ich dort im fremden Land einen Ehemann, eine Familie, eine Liebe und einen Gott finden würde, der mich meint, der mich aufnimmt und den ein Leben lang kennenzulernen sich nach allem, was ich bisher von ihm gehört hatte, ganz offenbar lohnte. Bei meiner dritten Reise jedoch zeigte es sich, dass das ein Irrtum war. Eines Abends wartete ich, wie so oft, auf meinen Verlobten, als er anrief und die Verabredung absagen musste. Sein jüngerer Bruder saß auf der Terrasse und bedauerte scherzhaft, dass ich nun den Abend ohne Begleitung zubringen müsste, es sei denn, ich würde ihm erlauben, seinen Bruder zu vertreten. Also gut. Ich willigte ein und er nahm mich zu einem Spaziergang mit. Wie selbstverständlich führte er mich zu einem nahegelegenen kleinen Park. Dann legte er den Arm um mich, legte ohne weiteres seine Kleider ab und blickte mich fordernd an. Ich starrte ihn an, verwirrt und wie versteinert. Wie kam er dazu? Hatte ich irgendetwas gesagt oder getan, was ihm das Recht gab, das zu wollen? Ich schämte mich sofort abgrundtief. Heute weiß ich nicht warum und kann es nicht nachvollziehen. Es war ein absurdes Gedankenkonstrukt in meinem Kopf, dass ich irgendwie schuld sein müsse, dass ich etwas getan haben musste, was ihn zu diesem Verhalten einlud. Die andere Möglichkeit, dass dieser Mensch einfach unverschämt war, konnte und wollte ich in meiner Hingabe an seine Familie einfach nicht zulassen. In vollständiger Verwirrung tat ich, was er wollte. Ein paar Tage lang war alles wie davor. Dann wiederum, in der Dämmerung, mein Verlobter war noch nicht da, sagte sein Bruder, dass er mit mir spazieren gehen wolle. Wenn ich nicht mitgehen wolle, könnten wir ja seinem Bruder erzählen, wie wir die Abende in seiner Abwesenheit verbrachten. Damit hatte er mich. Ich tat, was er wollte. Schließlich wiederholte sich dieser abendliche Gang mehrmals in der Woche. Ich benahm mich wie ein willenloses Schaf und begann, seine Verachtung für mich zu teilen. Ich hatte nur noch Angst vor den Abenden, wenn er kam, bald auch vor den Tagen, weil sie den Abenden vorangingen, und vor den Nächten, die den Abenden folgten. Bald kam der Tag meiner Abreise. Sprachlos und heimatlos kehrte ich nach Berlin zurück. Meinen Verlobten habe ich nicht wieder gesehen. Da, wo eigentlich ich war, war nur noch Leere und Angst. Gott, wo bist du? So suchte ich nach einer christlichen Gemeinde in meiner Nähe und fand eine kleine, moderne, von außen eher unscheinbare Kirche. So lernte ich Pfarrerin Jutta Becker kennen. Es begann über Monate hinweg ein intensives Gespräch zwischen uns. Dennoch habe ich Jutta damals nicht erzählt, was eigentlich hinter mir lag und worunter ich noch immer litt. Ich wollte es so haben. Auch Jutta gegenüber kleidete ich meine Fragen in die großen Menschheitsfragen. Warum lässt Gott das Böse zu? Warum muss ein armer, weißer, jüdischer Mann aus dem völlig unbedeutenden Nazareth so elend sterben, damit die Menschen erlöst werden können? Jutta hielt mich aus und antwortete, konfrontierte mich und studierte mit mir die Bibel. Immer ließ sie ihren so faszinierenden und herausfordernd liebenden, diesseitigen Gott eben Gott sein. Und damit war er immer auch ein ganz anderer, unbegreiflicher, ferner, manchmal erschreckender Gott. Damit konnte ich viel besser umgehen als mit einem nur lieben Gott, denn wenn ich einen erlebt hatte, dann hatte ich den schrecklichen Gott erlebt. Nun suchte ich den, der sich erbarmte und Frieden verhieß. Ich sehnte mich nach einer wirklichen Begegnung mit diesem Gott, der mir zeigen sollte, dass er mich nicht verachtete, auch wenn ich vielleicht gescheitert war. Ich wollte von der Liebe dieses Gottes, an den zu glauben ich mich nicht für würdig hielt, überwältigt werden, und Jutta sollte mir den Weg dahin weisen. In all den Monaten gab es allerdings auch Augenblicke, in denen die Gegenwart des unfassbaren Gottes für mich fraglos war. Das waren die Gottesdienste, die Jutta leitete, und ganz besonders die, in denen das Abendmahl gefeiert wurde. Zu gerne wollte ich selbst daran teilhaben, verstand aber den Hinweis, dass das vor der Taufe nur in Ausnahmefällen sinnvoll sei. So war es gerade das Erleben des Abendmahlsgottesdienstes, die den Wunsch ganz neu verstärkten, mich taufen zu lassen. Offensichtlich war die Taufe auch ein Tor, durch das ich in jene andere Wirklichkeit eintreten konnte. Jutta nannte diese Wirklichkeit einfach die Gegenwart Gottes. So ahnte ich mehr und mehr, dass es auf diesem Weg zur Taufe und danach erst recht möglicherweise eine Dimension von Leben zu entdecken gäbe, die ich noch nicht kennengelernt hatte. Am 3. Juni 1990, dem Pfingstsonntag, wurde ich in unserer Kirche getauft. An diesem Tag empfing ich zum ersten Mal das Abendmahl. Und ausgerechnet ein Stück Brot wurde wirklich und wahrhaftig zum Brot des Lebens. Da, Gott, da bist du. Ich bete mit Worten von Luthers Abendsegen. Das walte Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast. Und bitte dich, du wollest mir vergeben alle meine Sünde, wo ich Unrecht getan habe, und mich diese Nacht auch gnädiglich behüten. Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir und den Deinen seinen himmlischen Frieden. Amen.